Lübeck Zwischentöne.
Dein Podcast für Kultur, Leben
und Firlefanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im November.
Wir sind Bettina und Christian und bei uns geht es diesmal um die Themen Schätze und Schatzsuche in Lübeck.
Ja, so im weitesten Sinne. Wir haben in einem Hinterhof eine ganz ungewöhnliche Schatzkammer gefunden.
Und es geht diesmal auch um einzigartige Kunstschätze in einem frisch sanierten klassizistischen Prachtbau.
Wir suchen vorweihnachtliche Schätze zum Selbermachen.
Und es geht um Filmschätze.
Und die Schatzsuche auf Kunsthandwerkermärkten.
Kommt doch einfach mit auf Schatzsuche durch Lübeck.
Ja, und jetzt geht's auch schon los. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich schiebe das Thema Weihnachtsgeschenke ja immer so ein bisschen vor mir her. Jetzt ist ja November und damit wäre ich ja eigentlich noch ganz gut im Zeitplan, oder?
Ja, geht so. Es gibt Leute, die früher anfangen. Also der Druck ist ja auch etwas Besonderes zu verschenken und erstmal zu finden. Und wenn es euch genauso geht, dann haben wir jetzt hier in Lübeck etwas für euch gefunden. Das ist so ungewöhnlich mit so einzigartigen Sachen, da solltet ihr unbedingt mal vorbeikommen.
Ja, wir sind jetzt nämlich auf einem Hinterhof in der Wakenitzstraße 14. Und wenn man nicht hier gewesen ist, man kann es sich kaum vorstellen, das ist ein echtes Vintage-Eldorado, eine Mega-Fundgrube.
Ja, ich würde jetzt sagen, ein Hinterhof der Kostbarkeiten.
Oh, das hast du dir eben gerade so ausgedacht.
Ne? Aber wir müssen jetzt erstmal sagen, wo wir sind. In der Schatzkammer Lübeck. Und die wird betrieben von Jan Becker. Moin Jan.
Moin. Ja. Schön, dass ihr da seid.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Man kann hier so viel stöbern. Das ist ja hier ein Areal, 2000 Quadratmeter Fläche. Das ist ungefähr so ein Drittel eines Fußballplatzes. Jan, du musst das hier mal beschreiben so ein bisschen, wer noch nicht hier war. Man kann ja hier über mehrere Treppen, über mehrere Stockwerke gehen. Was war das hier früher?
Oh, das war mal früher ein Bauhof. Also hier haben bis 1986, da haben die eine große Baufirma hier produziert, Fenster, Tischlerei, Maurer. Und die sind seit 1986, da war dann Schluss. Und dann, ich kam, glaube ich, Anfang der 2000er, kam ich hier mit als Lager. Und dann irgendwann ist es dann zum Hinterhof der Kostbarkeiten gekommen. Aber es war ein Bauhof.
Also ich glaube, ich bin ja noch nicht so lange jetzt hier, so ein paar Minuten. Aber ich glaube, ich könnte hier ganze Tage wahrscheinlich verbringen. Bettina kriegt schon einen Schreck, weil ich habe ja auch so die Tendenz so zum Sammeln, ja, sage ich mal.
Wir sind ja hier kurz durchgegangen, Jan, und wir haben schon gesehen, es gibt hier Golfsets, Kanus, Gläser, geschliffene, ungeschliffene.
Eine Adler-Schreibmaschine habe ich schon gesehen.
Ja. Radios, dann
Eierbecher, die mich sehr interessiert haben übrigens.
Ja.
Und Jan, Bettina hat sofort gesagt, wir haben doch Eierbecher.
Ja, Eierbecher haben wir so viele. Jan, erzähl doch mal, was gibt es denn hier nicht bei dir?
Oh, was ist, gibt es hier nicht? Ach, hier gibt es eigentlich ziemlich alles, von Bücher bis Hausrat, Pot und Pan, ein bisschen Antikmöbel aus Schweden, weil ich da viel bin. Ja, und dann können die Leute hier durcheiern und ich habe auch in der Stadt noch zwei Läden, da kann man auch noch mal gucken, wenn man, sag ich mal, Meißen und Schmuck und Silber haben möchte, dann lieber in den Laden kommen, aber hier im Hinterhof ist eher so von allem was.
Aber es ist ja auch so ein Treff hier, weil wir haben schon gesehen, seitdem wir hier sind, hier kommen ja ganz viele Leute aus der Nachbarschaft vorbei und bringen zum Teil auch Sachen, die sie dir, die wollen nichts kaufen, die wollen was verkaufen, ne?
Ja, genau. Also man wird hier auch, ja, ist ja im Kommen und Gehen. Also die Leute haben was im Keller gefunden, Mensch, Jan, kannst du das gebrauchen? Und dann gibt es halt, bevor die es halt wegschmeißen, ich sag mal so, zweite Chance geben der Sachen, ist das schon ganz nett.
Eben kamen Leute mit einer Gulaschkanone.
Ja, ein Topf, der steht gerade hier vor uns. Ja. Keine Ahnung, da wird es bestimmt jemand finden, der mir irgendwie da einen Fünfer für gibt. Dann habe ich nachher mein EK wieder raus und dann ist gut.
Ja, wir haben gesehen, du hast einen Zehner, gab es dafür. Ne? Für,
ja, die Aufgabe musst du mir jetzt nochmal kurz erklären. Du hast 10 bezahlt, willst es aber für einen Fünfer wieder verkaufen.
Für zwei Sachen. Also für zwei Sachen. Also wenn ich da unten mal 5-6 Euro kriege, ja, dann ist alles gut. Aber im Grunde genommen fand ich das jetzt auch witzig. Das Teil passt hier gut rein und irgendwann findet, sag ich, ein Endabnehmer.
Ja, passt vielleicht ja auch Glühwein rein, für einen Glühweinstand. Jan, eines deiner ungewöhnlichsten Stücke, die du hier gerade anbietest? Du hast ja eine gute Übersicht.
Naja, anbieten, hier sind jetzt so einige Sachen, die eben halt kurioser sind. Ne? Also hier vom Biedermeier-Sofa bis hin zum Regal. Hier haben wir momentan sehr viel Geschirr, auch nette Porzellanfiguren, alte Bierflaschen. Ach, eigentlich, also viele Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht. Also wirklich.
Das ist relativ, ja, brauchen und nicht brauchen.
Ihr braucht, ne? Das alle. Ihr müsst, kauft mir alles ab, dann kann ich ausfegen, dann komme ich auch besser in die Ecken.
Aber hier nebenan steht noch so ein alter VW-Bus. Verkaufst du den auch?
Irgendwann, wenn wir vielleicht fertig sind. Ne? Also hier, das ist so mein Hobby. Ich habe ja ein bisschen mein Hobby hier und ein bisschen, es ist ja so gemischt hier, privat und Hobby halt.
Das müssen wir mal eben kurz beschreiben. Unter der Decke hängt hier auch noch ein altes Spielzeug. Das ist nämlich so ein Eisbär auf Rollen, auf Rädern, genau. Jan, weißt du so, aus welcher Zeit der stammt ungefähr?
Ich denke mal, das ist so 20er, 30er Jahre und da haben früher halt die Kinder drauf gespielt. Als Laufrad hätte man gar nicht, oder gibt es ja noch diese, als Bobbycar, ne? Ja. Diese Plastikdinger, das ist wahrscheinlich zum Vorläufer davon.
Der Vorläufer des Bobbycars, und wenn ihr mal auf dem Eisbär durch Lübeck rollen wollt, ne, wisst ihr, wo ihr den Untersatz dafür bekommt.
Und Fell gibt es auch noch, so ein Kunstfell. Jan, du gehst ja selber auch auf die Suche. Wo findest du Sachen?
Nein, also ich habe ja die Dienstleistung. Wir machen ja Haushaltsauflösung, Entrümpelung, und da ist natürlich solche Sachen, die wir jetzt hier alle sehen, ist es eine Wertanrechnung, die ich auch anrechne durch die Dienstleistung. Ne? Und je mehr gute Sachen in einer Haushaltsauflösung sind, je günstiger kann ich es halt auch räumen. Da kommt eigentlich so das größte Teil von hier kommt daher. Aber ich kaufe auch viel an. Also hier Porzellan, Silber, Schmuck und so weiter. Das machen wir halt im Laden. Ja, und dann, da ist es dann so, dass die Kunst und Antiquitäten eher in der Stadt, und hier ist es eben halt so Hinterhof. Also ich wohne hier, also das ist für mein Zuhause. Ihr kommt alle zu mir und ab und zu mal bin ich am Auto am Rumschrauben und dann kommt jemand und gibt mir Geld. Also finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, das ist ein ganz cooler Lebensentwurf.
Und du wirkst auch so mega entspannt. Also du scheinst da so eine gute Life-Work-Balance gefunden zu haben.
Ja,
wie man das so heute neudeutsch nennt.
Ja. Eigentlich könnte man sagen, doch Hobby zum Beruf gemacht, kann man schon sagen. Also viel Freude dran. Mhm. Weil deswegen arbeite ich eigentlich gar nicht. Also wenn man eine Aufgabe hat, die, sage ich mal, mehr Geld einbringt, als was es dann rauskommt, dann ist das schon ganz gut. Mhm. Also schon in Ordnung.
Thema ist ja so ein bisschen auch Weihnachtsgeschenke finden. Jan, was eignet sich hier besonders? Das gut, wenn man was verschenken möchte zu Weihnachten?
Oh, hier gibt es ein paar Gläser, eine Flasche Wein, das kann man hier gut finden. Man kann hier auch ein bisschen Rödelkram finden. Nette Gespräche kann man hier auch führen. Also nicht nur
auch ein Geschenk, ne?
Genau, also wirklich auch soziale Kontakte. Hier kommen jung und alt, hier kommen Studenten, hier kommen aber auch Ärzte, Richter, was weiß ich, alle, die hier rumflitzen. Das ist so. Also man kann nicht nur Geschenke, die man natürlich hier auch finden kann, auch auf den letzten Drücker wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht auf ein Datum oder geguckt, wann ist denn der letzte Freitag vor Weihnachten.
Ich glaube auf jeden Fall, was wir wissen, ist am 24. ist Weihnachten.
Ja, das stimmt. Aber ja, genau.
Und den Freitag davor ist dann viel los hier bei dir.
Ja, doch. Das ist schon in Ordnung. Dann feiern wir selber ja auch ein bisschen haben wir wahrscheinlich wieder Live-Musik ein bisschen da. Unser Weihnachtskonzert zum Abschluss.
Mhm. Jan, erzähl uns nochmal die Öffnungszeiten hier. Wenn ich jetzt hier komme in die Wackenitzstraße 14, wie sind die Öffnungszeiten hier bei dir?
Also von 8 bis 18 Uhr jeden Freitag, da kann man hier durchtrödeln.
Und hier ist jemand, der in einer Bücherkiste gestöbert hat. Ich bin Bettina, hallo, wer bist du?
Klaus,
was hast du dir da rausgesucht? Was ist das für ein Buch?
Ja, das ist ein ganz spezielles Buch. Aus Deutschlands Vogelwelt. Und das ist reichlich alt. Das hatte ich ganz früher mal von meinem Großvater geschenkt bekommen. Nicht das hier, aber genau so eins.
Eingeklebt, habe ich schon gesehen, sind so Sammelbilder.
Ja, das sind Sammelbilder aus Deutschlands Vogelwelt.
Ja, so wie man früher, ich bin übrigens Christian. Hallo, früher hat man ja auch schon solche Sachen gesammelt. Heute sammelt man Panini-Bilder oder sowas, ne? Oder Fußballer-Bilder, aber damals eben aus der Vogelwelt. Ne?
Ja, und das Buch habe ich damals von meinem Großvater bekommen. Der hat das gesammelt. Und dann ist das irgendwann in meiner Jugend wieder abhanden gekommen. Und jetzt könnte ich das hier wieder erwerben.
Was meinst du, wie alt das so ungefähr ist?
Also ich nehme mal an, jetzt muss ich mal rechnen. Also mit Sicherheit so 60, 70 Jahre.
Ja. Dann ist das für dich also jetzt auch gerade so eine Reise in die Vergangenheit, ne?
Vielleicht, ja, kann man sagen.
Was meinst du, was du dafür hinblättern musst für das Ding?
Ja, ich schätze mal so zwischen 5 und 10 Euro.
Dann warten wir mal.
Dann warten wir noch mal kurz,
was der Jan sagt. Wie der Deal dann über den Tisch geht.
Das
ne?
müssen wir noch mal hören. Okay. Jan ist jetzt wieder da und Klaus hatte ja gesagt, so 5 bis 10 Euro.
Ja.
Jan, was... Für was gibst du das?
Aus der deutschen Vogelwelt, das Sammelalben. Ja. Da muss man halt mal gucken, ob alle da sind. Und die sind alle drin. Und ich hätte gerne 15 Euro. Mhm. Und du kannst mich hochhandeln auf 20, wenn du möchtest.
Klaus, was sagst du?
Guck ich nochmal. Okay.
Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass ihr noch einen Deal hinkriegt, ihr zwei.
Oh, wenn nicht, kommt der Nächste.
Das ist dein letztes Wort, ja, ne?
Natürlich nicht.
So, und so viel Stöbern, das macht ja auch hungrig und durstig. Und das Praktische ist ja, dass es hier auf dem Hof auch ein Café gibt, das Schatzcafé.
Genau, und das Schatzcafé, das macht Imke Krüger. Hallo Imke, moin Imke.
Hallo,
schön, dass du hier in dem Trubel gerade noch mal ein bisschen Zeit für uns hast.
Oh, das ist eine schöne Pause. Vielen Dank, dass du mich kurz ablenkst von dem Trubel hier.
Sehr gut. Ja, es ist schon richtig voll, ne? Es ist ja auch eine Institution hier im Viertel, ne?
Ja, ich glaube, so langsam nach 11 Jahren hat sich's rumgesprochen, dass wir hier sind und der Kuchen ja vielleicht doch ganz lecker ist. Und ja, da ist schon gut zu tun hier. Ist immer eine Menge los.
Den Kuchen, das macht ihr ja alles selber, alles handgebacken.
Genau. Also ich habe noch ein bisschen Hilfe. Meine Mama backt auch mit 86 Jahren immer noch einen fantastischen Streusel und eine tolle Torte kriege ich auch immer noch dazu.
Ja. Ja, die Kuchen sehen hier so aus, wie tatsächlich, wie sie früher mal waren. Ja, also wie ich sie von früher kenne, wie man sie heute eigentlich kaum noch irgendwo bekommt.
Ja, so,
ne?
Von Familienfeiern, wenn die Großmutter gebacken hatte, so sieht es hier wirklich aus, der Kuchen. Und Imke, das Café ist ja hier auch besonders gemütlich. Habt ihr das zusammengestellt, das Interieur jetzt von Jans Sachen, die er da im Hofladen hat?
Ganz komisch, das hat sich irgendwie wirklich fast von selbst ergeben, dass es hier ein Café wurde. Dass wir immer eine Kaffeekanne und einen Kuchen dann irgendwann mal hier hatten und dann die Möbel von Jan reingestellt und dann haben wir es irgendwann halt so richtig umgebaut und mit den Sachen aus Haushaltsauflösungen, aus seinen Auktionen, woher er die Sachen alle bekommt, auch mit eingerichtet dann.
Das ist ja alles Vintage-Interieur und es ist aber auch sehr hell und freundlich, weil es oben auch noch Fenster gibt, die Decke ist sehr hoch, das Holz ist alles weiß gestrichen, aber frühstücken kann ich auch bei euch, ne?
Immer gerne, ab 10 Uhr, du, Freitag und Samstag.
Mhm. Bis wann habt ihr offen, Imke?
Bis 18 Uhr.
Also Freitag und Samstag dann bis
10 bis 18 Uhr.
Mhm.
Und jeder zweite Freitag im Monat, da gibt es hier Musik.
Genau, immer der zweite, also der erste zweite Freitag im Monat, da gibt es Afterwork Jazz ab 17 Uhr.
Mensch, das ist ja heute.
Das ist heute, ja. Ihr bleibt doch noch, oder?
Ja, so ein
Zufall.
Ja.
Und
ganz tolles Trio. Achim Widdel kommt mit Quintessenz heute, bitte.
Und Imke, wir sind ja das erste Mal hier und ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen die Atmosphäre hier noch zu beschreiben. Hier sind ja also jüngere Leute, aber auch ältere und das ist hier so eine ganz angenehme, entspannte Atmosphäre. Passt das so?
Ja, es scheint zu passen, ne? Dass sie alle kommen und sich anscheinend auch vertragen. Denn sie sitzen ja schon manchmal ein bisschen enger beieinander und setzen sich auch mit mal an den Tisch ran und so. Das ist immer ganz schön.
Ja. Kann man einfach fragen, ist da noch ein Platz bei euch frei? Und dann, ja, passt das.
Ja. Super. Das Schatzcafé in der Wagenitzstraße 14. Und wie gesagt, ihr könnt hier ein Weihnachtsgeschenk finden, was es nirgendwo anders zu kaufen gibt. Ihr könnt hier einen Kuchen essen, den es nirgendwo anders zu essen gibt. Und apropos Kuchen essen, ich glaube so langsam.
Ach, das machen wir jetzt auch nochmal, ne? Kaffee und Kuchen, finde ich schon, ne?
Ja, und dann hören wir noch ein bisschen Jazz dazu, ne?
Imke, ne? Wir bleiben noch.
Ja, das hoffe ich doch. Komm, ich zeige euch mal den Kuchen hier.
Ja? Super, danke.
Was ist heute der Killerkuchen? Also was würdest du sagen?
Also ihr habt ja gesagt, so Großmutters Kuchen und so weiter. Der Killerkuchen ist für mich immer der Apfelkäse. Apfelkäse ist ein Klassiker, der nie out ist, der immer gern gegessen wird.
Hört sich mega an.
Das Lübecker Museum Behnhaus-Trägerhaus ist etwas ganz Besonderes in der norddeutschen Museumslandschaft, ein echter Star. Und das hat zum einen mit der Qualität der Kunstwerke hier zu tun.
Aber gleichzeitig bekommt man hier nämlich auch einen ganz authentischen Eindruck der historischen bürgerlichen Architektur hier in Lübeck.
Ja, ihr findet hier große Künstlernamen des 19. Jahrhunderts und der klassischen Moderne von Caspar David Friedrich bis Edvard Munch. Ihr seht Gemälde, Plastiken, Grafiken und Fotografien.
Und das alles in einem wunderschönen klassizistischen Stadtpalais aus der Zeit, erbaut um 1800. Früher war das hier nämlich kein Museum. Hier hat das Lübecker Großbürgertum gewohnt. Und schon wenn man das Gebäude betritt, dann finde ich, macht man hier so eine wunderbare Zeitreise in die Vergangenheit.
Ja, das ist nur ein Schritt und schon ist man wieder im 19. Jahrhundert.
So schnell geht das.
Und diese Zeitreise wird jetzt noch authentischer, denn ihr wisst ja, wie das ist, wenn Stars so in die Jahre kommen, dann kriegen sie ihr erstes Facelift, ja, dann muss ein Makeover gemacht werden. Und das Bienenhaus in der Königstraße ist seit 2022 komplett saniert worden. Und dazu gehört auch zum Beispiel ein Detail, dass die Haustechnik so raffiniert integriert wurde, dass sie gar nicht mehr auffällt. Und deswegen ist diese Zeitreise eigentlich noch perfekter. Mit einem Schritt ist man dann in einer anderen Welt. Ne?
Und so ein bisschen hört ihr hier vielleicht noch die Geräusche im Hintergrund. Hier werden so die letzten Arbeiten fertiggestellt. Und am 2. November ist es dann soweit. Dann wird das Museum wieder eröffnet. Und ihr könnt es schon von außen sehen. Die Fassade hat ein Makeover bekommen. Und auch die Stuckatur erstrahlt in neuem Glanz. Und alles Weitere weiß der Direktor des Museums, Dr. Alexander Bastek. Moin, schön, dass wir hier sein dürfen.
Ja, hallo, freut mich, dass wir nach so langen Jahren der Schließung jetzt auch mal wieder einen Podcast zum Bienenhaus machen.
Ja, es wurde auch langsam mal Zeit. Man sieht schon so ein bisschen, der stolze Hausherr steht hier schon und Sie freuen sich, oder?
Ja, wir sind glücklich, dankbar, erleichtert. Das war jetzt eine lange Zeit mit einer harten Baustelle, muss man auch sagen. Ein Haus, das man jahrelang gehegt und gepflegt hat, wird plötzlich staubig und Wände und Böden werden aufgerissen. Aber jetzt ist alles wieder auf dem Weg zur Eröffnung und es ist wirklich toll geworden und wir sind froh, es jetzt beziehen zu können mit unserer Kunst.
Man kennt das ja so ein bisschen von zu Hause. Ne? Man denkt so, naja, das muss mal gemacht werden, aber wenn die Handwerker kommen, dann will man sie am liebsten wieder nach Hause schicken. Ne?
So, das Haus ist neu saniert, die Sammlung neu gehängt. Haben Sie sich hier schon eingelebt und zurechtgefunden?
Ja, unbedingt. Also die Bauarbeiten gehen ja schon so seit einem guten halben Jahr zu Ende. Und seitdem haben wir ganz klar im Kopf, wo soll welches Bild hin und sind wann kaum noch zu bremsen, dass es endlich losgehen kann. Und jetzt seit ein paar Wochen sind wir dabei zu hängen und es nimmt Formen an und ist einfach im Moment eine ganz spannende Zeit.
Ihr kennt das Haus vielleicht oder wenn ihr es noch nicht kennt, auch dann werdet ihr Überraschungen erleben. Es ist jetzt unter anderem barrierefrei. Es gibt einen Fahrstuhl im ehemaligen Küchenhof und mit dem kann man jetzt auch, und das ist die Überraschung, in den Keller fahren. Und damit hat das Haus, wenn ihr euch das wie so einen Schichtkuchen vorstellt, noch eine Schicht mehr bekommen.
Ja, der war nämlich bisher, konnte man den ja gar nicht sich anschauen, den Keller.
Wir waren noch nicht unten. Und deswegen nehmen wir jetzt den neuen Fahrstuhl hier und probieren den Fahrstuhl aus und gucken uns den Keller mal an, oder?
Ich hoffe ja auf mittelalterliche Fundamente und sowas, Herr Bastek.
Genau, das ist es, ja.
So, jetzt stehen wir alle im Fahrstuhl und KG für Kellergeschoss ist gedrückt. Die gute Nachricht ist, die Türen funktionieren schon mal, die gehen
wir rauschen nach unten
einwandfrei zu. Und das ist ein Eindruck, den wir hier noch nie hatten im Bienenhaus-Trägerhaus, weil Fahrstuhl gefahren sind wir hier eindeutig noch nicht.
In einem Glasfahrstuhl.
Ein Glasfahrstuhl, durch den man auf die unverputzte Fassade schon jetzt gucken kann im Kellergewölbe.
Man sieht wirklich, wenn man runterfährt durch die gläsernen Wände des Fahrstuhls, die einzelnen Schichten. Wir sind jetzt vom verputzten 18. Jahrhundert sozusagen in das unverputzte Mittelalter an die Backsteinwand gefahren.
Apropos Zeitreise, ne? So, und jetzt sind wir im Kellergewölbe angekommen. Und wo sind wir jetzt? In welchem Raum?
Wir sind jetzt im sogenannten Steinwerk. Und tatsächlich sind wir jetzt von der Zeitebene 1800, als oben das klassizistische Haus gebaut wurde, im 13. Jahrhundert gelandet. Das ist der älteste Steinbau, der an dieser Stelle nachzuweisen ist. Ein ganz kleines Viereck, ganz kleines Häuschen, was sich hier jemand um 1215, 1220 hingesetzt hatte an der Königstraße. Und der Nachbar hat auf etwas größerem Fuß gelebt. Auch das sieht man jetzt hier unten. Zwei mittelalterliche Parzellen, die heute ein Gebäude, also das Bienenhaus, bilden. Und da haben wir einen historischen Balkenkeller, von dem sind auch noch Reste vorhanden. Also das ist wirklich eine Zeitreise durchs Mittelalter, die wir hier erleben können.
Und die Besuchenden erfahren dann hier in den Kellerräumen wahrscheinlich etwas über die Baugeschichte des Hauses.
So ist es. Bislang haben wir oben immer erzählt, das Haus ist um 1800 gebaut, steht aber auf mittelalterlichem Fundament. Das musste man uns bislang glauben. Jetzt kann man es sich anschauen, überprüfen und erleben. Hier wird eine Erklärungstafel stehen, die deutlich macht, was was ist hier wann gebaut worden und was hat das in diesen 800 Jahren, hat dieser Keller für eine spannende Geschichte gehabt?
Spannend.
Und außerdem befindet sich ja das Depot hier im Keller jetzt.
Ja, und das ist vielleicht noch ein anderer Grund, warum man hier runtergehen sollte. Wir können ja nur einen kleinen Teil von den Gemälden, die unsere Sammlung umfasst, zeigen. Und alles, was im Depot ist, sieht man in der Regel nicht. Jetzt haben wir eine Art Schaudepot. Also man schaut hier im Keller durch zwei Sicherheitsglastüren. Und da sehen wir im hinteren Bereich unser Depot. Und wir können das gleich mal vormachen. Wir können da so eine Gitterwand rausziehen und dann könnten wir eigentlich immer das Depotstück des Monats oder so sichtbar machen und
präsentieren. Das ist eine super Idee.
Ja, die sieht man ja normalerweise nie.
Habe ich sofort gekauft.
Reinschauen.
Ah, und da kann man immer eine Gitterwand rausziehen.
Jetzt kommt sie.
Und das wäre jetzt das Depotstück des Monats. Was ist das für ein Bild?
Das ist jetzt die Carola-Brücke in Dresden von Gotthard Kühl. Eigentlich ein Bild, was immer bei uns hängt, was derzeit keinen Platz hat. Wir sind ja, das Trägerhaus ist ja der zweite Sanierungsabschnitt und noch nicht wieder geöffnet. Und da hängt das Bild im Depot. Viel zu schade fürs Depot, aber wir können es zumindest hier auch präsentieren.
Dann fahren wir jetzt drauf und wir sprechen über die Hängung. Und jetzt interessiert uns natürlich die neue Hängung der Bilder und der Gemälde und wie sie sich unterscheidet von der alten Hängung. Und dazu sprechen wir jetzt mit Laura Hillers. Sie ist hier wissenschaftliche Volontärin im Haus und hat das Konzept mit erarbeitet. Ja, was können Sie uns dazu sagen, Frau Hillers?
Menschen, die vielleicht das Haus noch kennen von früher, wissen, dass hier viele Möbel auch präsentiert wurden im Behnhaus, die so diesen Wohnstil der damaligen Zeit repräsentieren sollten. Und da wir aber ja jetzt nur das Behnhaus haben, wollen wir viele Gemälde zeigen, möglichst viele. Und deswegen auch in den historischen Räumen und auch im Flügel haben wir verschiedene Themenräume entwickelt mit Kunst und Gemälden, genau, die das dann repräsentieren sollen. Und unsere Sammlung auch viel mehr zeigen.
Also die Hängung hat gewissermaßen eine neue Überschrift jeweils. Also die Bilder sind neu sortiert worden.
Genau, also wir haben neben unserem Romantikerkabinett, wo wir Caspar David Friedrich und die Dresdner Romantiker zeigen und auch den Overbeck-Raum, in dem wir die Nazarener präsentieren, haben wir auch Themenräume entwickelt, wie den Sehnsuchtsraum, der jetzt im Schlafzimmer des Hausherrn ist.
Genau, wir sind jetzt hier in einem Raum, der früher als Schlafzimmer genutzt wurde, richtig?
Genau, also historisch, als das Haus noch, das Behnhaus noch ein Wohnhaus war, war hier das Schlafzimmer des Hausherrn. Und hier hat der Herr geschlafen mit einer italienischen Landschaft, zu der er dann aufwachen konnte.
Die war direkt also am Fußende, so stelle ich mir das vor. Er guckte dann, wenn er im Bett lag, schaute er auf diese italienische Landschaft.
Genau, und genau das wollen wir jetzt eben mit der Präsentation, mit den Gemälden auch aufgreifen. Wir haben hier zwei Künstler, einmal von Roden, der eine italienische Landschaft zeigt, und Liebermann, der seinen Berliner Wannseegarten malt. Und die als Gegenüberstellung sind so die Sehnsuchtsorte der verschiedenen Künstler aus den verschiedenen Epochen.
Und im Schlafzimmer der Hausdame, was wird man da dann sehen?
Genau, das Schlafzimmer der Hausdame, das ist sozusagen über uns im ersten Obergeschoss. Und dort werden wir die Künstlerinnen der Sammlung präsentieren, also Paula Modersohn-Becker, Dora Hitz, Künstlerinnen der klassischen Moderne, die deren künstlerisches Leben wir sozusagen darstellen wollen. Und im Schlafzimmer der Hausdame ist vielleicht ein Klischeeort für Künstlerinnen, aber wir wollen das gerade gegenüberstellen und eben so das Leben von Künstlerinnen, Weiblichkeit, was hat die Frauen beschäftigt, zu ihren jeweiligen Zeiten darstellen.
Was auf jeden Fall sofort auffällt, ist, wenn man hier sich in den Räumen bewegt, in den ersten, wo auch schon die Bilder hängen, dass durch das neue Farbkonzept und das neue Beleuchtungskonzept man diese Bilder eigentlich völlig neu sieht. Ne? Also wir waren ja schon vorher hier und jetzt stechen sie nochmal ganz anders hervor. So, und ihr wisst ja, wie das ist. Ihr kennt es vielleicht auch, nach der Sanierung ist vor der Sanierung. Wir stehen ja jetzt hier im sanierten Behnhaus. Das Trägerhaus ist aber noch nicht fertig. Alexander Bastek, wann wird das denn wieder eröffnen?
Die Sanierung startet jetzt. Mit der Eröffnung Behnhaus startet die Sanierung Trägerhaus und es sind 1,5 Jahre veranschlagt, dass wir im Frühjahr, Frühsommer 2027, dann beide Gebäude wieder gemeinsam haben.
Ja, und dann drücken wir die Daumen, dass das genauso toll wird, das Ergebnis, wie hier im Behnhaus.
Ja, wir sind selber gespannt. Also wir haben jetzt 1,5 Jahre Zeit, uns im Behnhaus auszutoben und auszuprobieren. Und dann wird die nächste Herausforderung sein, wie führen wir die Gebäude wieder zusammen? Und das wird eine neue, ganz spannende Phase werden.
Es wird also nie langweilig im Museum Behnhaus Dregerhaus.
Vielen Dank. Dann bis bald.
Ja. Dann kommen wir wieder.
Dann kommen wir wieder. Am 30. November ist ja der erste Advent und dazu gehört für viele von uns ja unbedingt ein Adventskranz. Für mich auf jeden Fall.
Für mich auch.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Und so ein Adventskranz, natürlich, man kann den kaufen. Aber viel schöner ist es ja, wenn man den selber machen kann.
Ja.
Und das wollen wir lernen.
Ich wollte das schon immer mal machen, aber ich habe mich nie so richtig rangetraut. Was brauche ich dazu? Ja, wie fange ich überhaupt an? Und auf all diese Fragen findet ihr hier nämlich in Lübeck eine Antwort in der Hückstraße 89.
Und da sind wir jetzt bei Kranzgenau. Hier dreht sich alles um Kränze und Trockenblumen. Und mitten in diesem Laden gibt es so viele Farben und Trockenblumen.
Ich habe gerade den totalen Farbflash hier.
Ja, passt ja jetzt auch zu der Jahreszeit, ist das besonders schön. Also zum Beispiel gibt es hier Strandflieder in Lila oder Strohblumen in Gelb. Und dann gibt es hier sowas Schönes, Puscheliges. Ich fasse das hier gerade mal an.
Das darfst du gar nicht anfassen. Du hast es.
Das weiß ich gar nicht. Ja. Jetzt muss ich mal Hanna und Sina fragen. Ihr macht ja den Laden hier zusammen. Hallo Hanna.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja. Moin Sina.
Hallo. So.
Und Hanna, was ich jetzt hier gerade angefasst habe, dieses Puschelige in, ich glaube, Altrosa würde ich mal sagen. Was ist das?
Also erstmal darfst du alles anfassen, was bei uns auf der Blumenwand hängt. Und das ist eine Lagurus. Man sagt auch Hasenschwanz dazu oder wie unsere Kunden es liebevoll nennen, Puschel.
Ja, ich war gar nicht so schlecht mit Puschel. Ja.
Ich bin nie auf die Idee gekommen, aber man könnte auch anbieten, Pflanzen streicheln. Also wenn man hier so vor dem Regal steht, ne, kommt man automatisch auf die Idee.
Also ich kriege hier schon von den schönen, tollen Farben richtig gute Laune.
Ja, also Kranzgenau, so heißt der Laden, haben wir ja schon gesagt. Das sind eben Sina Fischer und Hanna Sonntag. Und Hanna und Sina werden uns jetzt als Spezialistinnen mehr zum Thema selbstgebastelter Adventskranz erzählen.
Hanna, Sina, ihr bietet ja jetzt gerade im November Workshops an zum Thema Weihnachtskranz. Und da bringt ihr uns jetzt bitte die ersten Schritte bei, was man da machen muss. Ihr habt ja schon was vorbereitet. Womit fangen wir jetzt an?
Genau, die klassischen Tannen-Adventskränze, die kennen ja viele bereits. Aber was uns ausmacht, dass wir ja mit stabilisiertem Eukalyptus einen Kranz binden können, der dauerhaft haltbar ist. Das heißt, den könnte man täglich bis Weihnachten natürlich hinstellen und er sieht Weihnachten noch genauso aus, wie er jetzt aussieht.
Guck mal, das ist ja ein Riesenvorteil. Ja,
die Tanne fängt an zu rieseln.
Ja, irgendwann machen die ja so ein bisschen schlapp, wenn man sie dann schon im November kauft.
Und theoretisch kann man den Adventskranz anschließend in einen Karton packen und ihn nächstes Jahr wieder rausholen und er sieht noch genauso bezaubernd aus wie heute.
Das wird ja immer besser, Hanna.
Das ist nachhaltig und schont das Portemonnaie.
Genau. Und du hast jetzt uns so einen, ich sag mal, so einen Strohrohling.
Genau, das ist ein Strohrömer, den beziehen wir hier aus der Region. Der wird speziell für uns gebunden und an dem befestige ich jetzt einige Eukalyptusblätter und umwickel sie mit einem klassischen Wickeldraht.
Das können wir ja mal versuchen.
Genau.
So, jetzt haben wir hier so ein kleines Bündel an Blättern.
Der Druck ist groß. Wird Bettina es schaffen? Wird sie es nicht schaffen?
Hanna, wie mache ich das mit dem Draht, dass es gut aussieht und schön hält?
Ja, sonst sieht man nachher nur noch Draht und keine Eukalyptusblätter mehr, ne?
Ja, im besten Fall legt man sich die vorher so ein bisschen an, wie man das möchte, und setzt dann noch kleinere Blätter immer dazwischen. Man kann auch die großen Stiele ein bisschen schmäler machen und dann an der Seite noch etwas stecken, dass man wirklich auch den kompletten Strohrömer anschließend nicht mehr sieht und mit diesem wunderschönen, hochwertigen Eukalyptus bestückt.
Du ziehst das da jetzt ganz schön fest.
Das ist es auch.
Kann ich ruhig machen? Mhm. Oh, okay.
Der riecht auch ganz toll, der Eukalyptus.
Ja, so ein richtig Weihnachtsfeeling hier bei euch im Laden. So, okay. Das habe ich ja schon mal geschafft, Hanna. Was kommt jetzt als nächstes?
Jetzt kannst du dir aus der Blumenwand Blumen aussuchen, die du noch in deinen Eukalyptuskranz mit unterbringen möchtest. Wenn du ein bisschen diesen skandinavischen Boho-Stil möchtest, nimmst du dir vielleicht ein bisschen Pampasgras von den Puscheln, die dir vorhin so zugesagt haben. Und dann kannst du einzelne Blumen damit mit integrieren und diesen Kranz natürlich nicht nur Eukalyptus-lastig machen, sondern du kannst ihn schmücken.
Also Boho-Stil, also Bohemian-Stil, ja. Also so ein bisschen so die künstlerische Vintage lässige Variante. Ne?
Ja, also ich habe mich jetzt so ein bisschen in die Puschel verliebt. So ein
ich habe es mir schon gedacht.
Ja. Den würde ich jetzt unbedingt mit reinnehmen. In Altrosa.
Na dann mal los.
Das sieht jetzt schon ganz toll aus, weil dieser grüne Eukalyptus mit meinem rosa, altrosa Puschel, das hat einen ganz schönen Kontrast und ja, ist freundlich, hell, gefällt mir gut.
Habe ich so auch noch nirgendwo gesehen und man sieht sofort, also sowas kann man nirgendwo kaufen. Das kann man sich nur selber machen.
Und wir haben auch immer noch die Möglichkeit mit Kugeln oder Zimtstangen genau. Und Orangenscheiben, also auch das Ganze dekorativ zu schmücken.
Also ich komme dann, wenn ich aus eurem Workshop rauskomme, mit einem sehr individuellen Kranz nach Hause, den ich dann sehr lange behalten kann, aufbewahren kann und der nicht nur für ein Jahr hält.
Ja, also es ist wie beim Yoga, es gibt kein richtig und kein falsch.
Und ich kann mich da schön kreativ ausleben. Was brauche ich denn da, Hanasina, um an einem Workshop bei euch da teilzunehmen? Muss ich da irgendwie schon besonders kreativ sein, Bastelerfahrung haben? Wie sieht das aus?
Nein, musst du nicht. Also dafür bist du ja auch da, um es hier bei uns zu lernen. Wir hören das ganz oft am Anfang. Ich habe zwei linke Hände, ich bin gar nicht kreativ. Und dann nehmen wir immer so ein bisschen die Angst in Anführungsstrichen. Und geben einfach in 2 Stunden oder 3 Stunden, je nachdem, wie lange der Workshop dauert, einfach auch wirklich Tipps, sind immer da, unterstützen. Es ist immer jemand, der wirklich nur den Workshop begleitet und leitet. Und letztendlich gehen alle happy hier raus.
Bastelangst, ein Phänomen, unter dem viele Menschen leiden. Hier könnt ihr es therapieren. Also ihr bietet im November 6 Adventskranz-Workshops an. 3 für Kränze auf Eukalyptusbasis, was wir hier gerade gemacht haben, und 3 auf Tannenbasis. Was sind schwieriger, Tanne oder Eukalyptus? Also wenn man jetzt als Newcomer in das Kranzgeschäft einsteigen will.
Auf jeden Fall der Eukalyptus, würde ich sagen. Ja. Der wird nämlich komplett gebunden und der Tannenkranz ist bei uns schon vorbereitet. Die Arbeit übernehme ich in meinem Keller zu Hause. Das heißt, das muss keiner hier vor Ort machen, sondern das machen wir alles mit der Tanne vom Förster. Und dann kommen die vorbereiteten Kränze hierher und müssen lediglich mit den Blumen beschmückt werden und mit all den schönen Sachen, die wir sonst noch zum Dekorieren haben.
Also Hanna, hast du uns hier gleich die schwierige Variante gegeben, die wir machen mussten? Aber war ja ganz, ich glaube, so für einen Anfang.
Sie hat es gesehen und hat gesagt, die Frau kann das. Ja.
Okay, muss ich ausbauen. Aber ihr habt generell, glaube ich, mehr Frauen, die teilnehmen, ne, an den Workshops als Männer, oder?
Ja, ich glaube, die Quote liegt bei 99%. Es gibt immer mal einen Mann dabei, der auch wirklich oder die wirklich viel Spaß haben und natürlich auch immer ganz besonders gelobt werden von allen, weil man das, also wir schon, aber auch die anderen Teilnehmer immer sagen, das hast du wirklich richtig gut gemacht, Mensch. Und die sind dann mit geschwollener Brust raus und ich glaube, hatten auch einen bisher immer sehr, sehr schönen Kreativtag.
Ja, also kleiner Tipp vor November, liebe Männer, wenn ihr noch was Tolles erleben wollt, gelobt werden wollt.
So eine emotionale Streicheleinheit.
Ja, wie so ein Welpe, ja, der muss ja auch mal gelobt werden. Hast du toll gemacht und so. Ne? Sina, wie ist das? Wollt ihr mal vielleicht so ein Speed-Dating-Kranzflechten irgendwie einführen? Oder?
Ja, es kam ja hier gerade schon gutes Brainstorming auf. Tatsächlich habe ich dieses Jahr vor dem Valentinstag auch versucht, einen reinen Männer-Workshop ins Leben zu rufen. Denn ich habe gedacht, ja, ne, sei mal ein Superheld und binde mal einen coolen Kranz für deine Frau, Freundin, Schwester, wen auch immer. Also man kann ja zum Valentinstag auch die Schwester oder Mutter beschenken, die liebenden Menschen. Aber die Resonanz war so lala, es hätte Bier gegeben, Snacks, also alles, was so Schubladendenken Mann ist, hätten wir aufgefahren, aber vielleicht im nächsten Jahr.
Wir drücken die Daumen, dass es zustande kommt. Hanna, ich habe auf eurer Seite gesehen, dass ihr auch einen Workshop zum Thema Flower Hoop anbietet. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht, was das ist. Ich musste das googeln. Flower Hoop, du sagst jetzt mal, ob das richtig ist. Ich habe da gefunden im Internet, das ist ein bis maximal 2/3 mit Blumen geschmückter Reifen. Stimmt das so?
Das ist genau richtig. Das hast du sehr gut recherchiert.
Knallharte Recherche.
Hat nicht lange gedauert. Kamen ganz viele Bilder. Ich habe mich gefragt, warum ist das so beliebt? Das ist ja ein echter Trend, Flower Hoop.
Das ist tatsächlich auch bei uns das beliebteste Produkt hier im Laden. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass man das so schön individualisieren kann. Wir haben die Möglichkeit, aus 3 unterschiedlichen Größen das Ganze zu wählen. Man kann aus 12 verschiedenen Tuchfarben sich eine aussuchen. Man kann sich den Text, die Schriftart, also es ist alles möglich. Und dann kann man natürlich an unser großzügiges Blumenregal gehen und sich noch die passende Beblumung dafür aussuchen. Und ich glaube, das ist das, wovon ja auch Etsy und ganz viele andere
andere Portale leben, dass man sich was ganz Persönliches gestalten kann und ob es ins Wohnzimmer passt oder ob es auf die zur Dekoration oder zu den Vorhang, ich kann das ganz individuell abstimmen und ich glaube, deshalb ist das auch ein so beliebtes Produkt, gerade bei uns.
Und so im Indeko-Bereich, also ich kann es auf den Tisch legen, an die Wand hängen, ich kann da alles Mögliche mitmachen, oder?
Genau, primär wird es aufgehängt oder an Türen gehängt, aber es gibt auch einige, die das auf einen Teller legen und noch ein Windlicht da mit in die Mitte platzieren, genau.
Es ist halt auch immer ein wunderbares Geschenk, ne? Zur Geburt, zur Hochzeit, einfach auch mal ersetzt auch den Blumenstrauß für viele.
Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf euren ganz individuellen Adventskranz, alle Termine für Workshops, die findet ihr im Netz unter kranzgenau.de. Hanna, Sina, wir drücken euch die Daumen, dass ihr weiter so viel Spaß habt und so viel Erfolg mit eurem Laden.
Herzlichen Dank und schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.
Ja, und ich habe schon gemerkt, beim Kranzflechten, wenn man sich vorher schon mochte, diese gruppendynamische Erfahrung, die schweißt ja noch mehr zusammen, oder? Wie geht es dir?
Findest du uns jetzt mehr zusammengeschweißt?
Ja, irgendwie schon. Ja,
obwohl, ich habe jetzt die Farben ein bisschen ausgesucht für einen Kranz, ne? Du kamst gar nicht so vor. Aber du findest sie gut, ne?
Ich hätte schon was gesagt. Also ich kann ja jetzt noch in der Nachbearbeitung bringe ich meine persönliche Note auch noch rein.
Du suchst aus, wo der Kranz hinkommt, ja?
Oh, danke. Im November gibt es in Lübeck ein Highlight für alle Fans des nordischen und baltischen Films. Vom 5. bis zum 9. November feiern wir hier zum 67. Mal die nordischen Filmtage Lübeck.
Genau, und im Auftaktfilm, da spielt der dänische Schauspielstar Mads Mikkelsen mit. Den kennt ihr vielleicht unter anderem als Bond-Schurken und Gegenspieler von Daniel Craig aus Casino Royale.
Und aus vielen anderen Filmen. Und bei dieser Eröffnungsfilm mit Mads Mikkelsen hat den schönen Titel Therapie für Wikinger.
Ja, da geht gleich das Kopfkino an bei mir.
Eine schwarze Komödie des dänischen Regisseurs Anders Thomas Jensen. Und eine Sektion mit Serien gibt es übrigens auch.
Ihr könnt insgesamt 190 weitere Filme sehen in unterschiedlichen Sektionen und in der Sektion Filmforum, da läuft der Kurzfilm Willi macht rüber. Gemacht hat ihn die Lübecker Regisseurin Sabine von Bassewitz.
Ja, Sabine lebt und arbeitet hier in Lübeck. Moin Sabine.
Moin. Ja. Wir freuen uns richtig, dass du jetzt Zeit für uns hast. Sabine, erzähl uns doch mal, worum geht das in deinem Film Willi macht rüber?
Der Film startet nicht in Lübeck, sondern auf der anderen Seite der ehemaligen innerdeutschen Grenze. In Neuleben in der Nähe der Wakenitz. Da lebt Willi 1973 und trifft sich wie sonst auch so oft mit zwei Kumpels abends an der Bushalte, abends vorm Konsum, vom örtlichen Konsum.
Trinken die was, ne?
Vom Konsum. Sie trinken ein paar Bier, ein paar Schnaps. Das Bier war im Sommer immer so flockig, das durfte man nicht schütteln und musste es ganz vorsichtig trinken. Und in dieser Stimmung entscheiden sie, völlig ohne drüber nachzudenken, so, wir machen jetzt rüber. Und zwar jetzt.
Republikflucht war das ja.
Das war lebensgefährlich. Der Weg von dort an die Grenze dauerte 2 Stunden. Es stand der Elefant im Raum. Es ist lebensgefährlich. Wenn wir Glück haben, wandern wir im Bau. Wenn wir Pech haben, werden wir erschossen. Beides ist nicht unwahrscheinlich. Das wird nicht angesprochen. Sie laufen einfach weiter. Robben durchs Minenfeld. Nichts explodiert. Sie stehen vor der Wakenitz. Sie schwimmen durch die Wakenitz und sind im Westen. Dann sind sie wieder nüchtern.
Ja, und da kommt das Erwachen dann. Was machen wir jetzt?
Sie bleiben im Westen und Willi hatte im Osten eine Freundin, Renate. Und durch diese plötzliche und ungeplante Republikflucht waren er und Renate plötzlich getrennt. Beide leben ihre Leben in Ost und West.
Aber es war seine große Liebe, ne?
Nach der Wende haben sie sich in einer Bushaltestelle in Lüdersdorf wieder getroffen, 1990.
Wie romantisch.
Und 2002 geheiratet. War Willis erste Hochzeit.
Ach so, schön.
Ach, das ist ja.
Und aber es ist eine wahre Geschichte, das haben wir gar nicht gesagt.
Das
ne?
ist eine wahre Geschichte. Das ist True Story.
Erzähl uns doch mal, wie bist du auf die Idee dazu gekommen, zu diesem Kurzfilm?
Die Geschichte hing ausgedruckt auf 2 DIN-A4-Zetteln in dem Museum Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutup, dessen Besuch ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Und dort hing diese Geschichte ausgedruckt auf 2 A4-Zetteln im Flur, in einer Höhe knapp über meinem Kopf. Das heißt, ähnlich gut versteckt wie Google-Suchergebnisse auf der zweiten Seite.
Und bei dir ging sofort das Kopfkino an und du bist jetzt in deinem Film, bist du mit Willi nochmal die alte Fluchtstrecke sozusagen abgelaufen, ne? Oder durchschwommen vielleicht sogar.
Der Film ist ein One-Take-Only. Ich bin mit Willi die Strecke abgelaufen. Ich habe währenddessen eine GoPro um den Bauch gebunden. Das heißt, die Optik ist so ein bisschen Blair Witch.
Was ist das? Das muss man erklären.
Ach so, ich habe mir eine Bodycam um den Bauch gebunden. Das heißt, wir sehen im Prinzip das, was Willi gesehen hat. Also ich bin mit Willi diesen kompletten Fluchtweg abgelaufen, 2 Stunden. Habe ihm währenddessen ein Mikro ans Revier gebastelt und hatte praktisch die Aufgabe, seinen Redefluss aufrechtzuerhalten. Der Fluchtweg ist ein One-Take-Only, die 2 Stunden. Und was ich geschnitten habe...
One-Take-Only heißt, du hast es nur aus einer Einstellung, genau. Da gibt's keine es gibt Schnitte.
Keine Schnitte.
Es gibt einen Schönheitsfehler, einen Schnitt. Denn das Schwimmen durch die Wakenitz mit der Bodycam hat mein Mann übernommen. Aber es ist im Prinzip der ganze Weg einmal durch. Und deshalb gibt es den Film auch in verschiedenen Längen.
Es wird also eine Herausforderung, nachher im Film zu sehen, wo war der Schnitt? Ne? Müsst ihr ganz genau aufpassen.
In dem Film gibt es, in den 6 Minuten gibt es Schnitte. So, aber wenn ihr den One-Taker guckt, der verlinkt ist, dann
also
seht ihr keinen
Schnitt. Also den kann man auch sehen, wenn ich mich dafür interessiere.
Ja. In der Grenzdokumentationsstätte Lübeck kann man den sehen und er liegt auch auf YouTube.
Welchen Bezug hat der Film zu Lübeck?
Lübeck war die einzige deutsche Großstadt direkt an der innerdeutschen Grenze, also an diesem grünen Band, jetzt nicht Berlin, sondern wirklich an der innerdeutschen Grenze war Lübeck die einzige Großstadt. Und hier gab es tatsächlich einige Fluchtgeschichten, die ein Film wert sind.
Sabine, was bedeutet das denn für dich jetzt, deinen Film bei den Nordischen Filmtagen zeigen zu dürfen?
Ja, das freut mich sehr. Das ist mein filmisches Erstlingswerk. Ich habe meine künstlerischen Wurzeln in der Fotografie. Das mache ich jetzt seit 20, 25 Jahren. Und genau, so langsam wird es Zeit, das Portfolio so ein bisschen zu erweitern. Und ich habe große Lust auf die erzählerische Kraft des Mediums Film.
Dass die Bilder sich dann auch bewegen.
Nicht nur die bewegten Bilder, sondern halt auch, dass der Faktor Zeit als illustratives Element genutzt werden kann, dass man Sound einsetzen kann, dass man viele Dinge nutzen kann, die man bei einem fixen, statischen Bild eben nicht nutzen kann.
Wie hast du deine Leidenschaft für den Film entdeckt?
Das war tatsächlich über Willi. Also ich habe diese Geschichte gesehen, hatte Lust, sie umzusetzen und mir war aber klar, dass man das nicht mit fotografischen Mitteln machen kann. Oder zumindest habe ich keine Möglichkeit gesehen, das fotografisch zu machen.
Sabines Film Willi macht rüber könnt ihr sehen am 6. November um 16.15 Uhr in der Stadthalle 7 in der Kurzversion. In der Langversion könnt ihr ihn auch sehen auf YouTube. Und das ganze Programm der 67. Nordischen Filmtage Lübeck, das findet ihr im Netz.
Klar, unter nordischefilmtage.de. Am 5. November geht's los und 60% des Programms sind übrigens auch deutschlandweit. Also wenn es jetzt nicht hierher schafft, via Stream zu sehen, aber schöner ist es natürlich hier in Lübeck im Kino, ist ja klar. Ne?
Auf jeden Fall.
Sabine, wir drücken die Daumen für die Lübecker Premiere.
Vielen Dank.
Und freuen uns auf deinen nächsten Film. Ende November ist es wieder soweit, dann wird Lübeck wieder zur Weihnachtsstadt des Nordens und die Straßen und Plätze sind dann festlich geschmückt und das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und ich habe schon erlebt, dass die größten Weihnachtsmuffel hier plötzlich in festliche Stimmung kommen sollen.
Es werden dann richtige Weihnachtsfans einige und es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zauberhaft. 11 Weihnachtswelten gibt es hier in Lübeck. Die meisten im Stadtzentrum. Sehr beliebt sind übrigens auch die Kunsthandwerkermärkte.
Ja, und von denen gibt es 3 Stück. Den Kunsthandwerkermarkt Lübsche Weihnacht im Schuppen 6 an der Untertrave. Und der hat an 2 Wochenenden geöffnet. Das sind der 22. und der 23. November und der 29. und der 30. November.
Aber das ist noch nicht alles an Kunsthandwerkermärkten. In St. Petri gibt es auch einen. Und der öffnet am 25. November und sehr beliebt und auch sehr stimmungsvoll ist der Kunsthandwerkermarkt im Heiligen Geist Hospital.
Ja, und da geht es am 28. November los. Die Vorbereitungen laufen natürlich schon überall. Und um schon einmal zu sehen, worauf wir uns freuen können, besuchen wir jetzt eine Künstlerin, die einen Stand im Heiligen Geist Hospital hat, in ihrer Galeriewerkstatt.
Das ist die Malerin, Zeichnerin und Grafikerin Ina Fenske, die hier in der Glockengießerstraße 36 arbeitet. Moin Ina, schön, dass du Zeit hast.
Moin, moin.
Ina, wie weit bist du denn mit den Weihnachtsvorbereitungen für das Heiligen Geist Hospital?
Ja, mein Lübecker Kalender, der jedes Jahr immer schon erwartet wird, ist fertig. Der liegt bereits auf dem Ladentisch.
Der Lübecker Kalender, was zeigst du da in dem Kalender?
Ich zeichne seit 2008 tatsächlich jedes Jahr 12 lübsche Motive. Das heißt, ich gehe mit meinem Fotoapparat und suche mir kleine Winkel, Durchgänge und so weiter in der Stadt und zeichne die dann mit Pastellkreide. Und davon kommen dann 12 Bilder in einen Jahreskalender.
Magst du eins schon mal verraten?
Ja, ich habe dies Jahr, habe ich mir für die Weihnachtszeit überlegt, dass ich mal die Kottka-Tanne vor dem Holstentor mal zeichnen könnte. Und das habe ich getan.
Das ist die Tanne, die aufgebaut wird,
ja,
zu Weihnachten.
Die wir immer aus Finnland bekommen. Und das finde ich großartig, diesen Zusammenhalt auch eben mit eine Tanne aus Kottka zu bekommen. Kottka ist unsere Partnerstadt, eine unserer Partnerstädte, und das finde ich jedes Jahr großartig. Und das wollte ich unbedingt mal im Kalender festhalten.
Ja, passt ja auch unbedingt in den Weihnachtskalender. Deine Weihnachtskarten, die haben so Motive mit dem Lübecker Weihnachtswichtel. Die sind ja mittlerweile Klassiker. Wann hast du den eigentlich erfunden, den Weihnachtswichtel?
Den habe ich 2004 erfunden, und zwar habe ich mich eigentlich gewehrt. Also,
warum?
Ja, weil ich nicht auch eine Weihnachtskarte zeichnen wollte. Aber die Abteilung Berufsausbildung vom Drägerwerk damals, die haben gesagt, ach, mach bitte eine Weihnachtskarte. Und dann habe ich damit angefangen und dann kamen die gut an. Und dann habe ich mir überlegt, gut, dann beschließe ich jetzt, dass dieser Wichtel sich auch verliebt hat in unsere wunderschöne Stadt Lübeck und nimmt sich jedes Jahr einen Tag Zeit, um Lübeck zu besuchen. Und das halte ich fest. Es gibt also jedes Jahr eine Weihnachtskarte und darauf ist zu sehen, wie der Wichtel mal mit einem Ballon angefahren kommt, mal mit einem Stand-Up-Paddle und so weiter und beguckt sich diese Stadt Lübeck. Und da gibt es inzwischen schon lauter Fans, die immer schon drauf lauern.
Ina, und dieses Jahr? Wie kommt er dieses Jahr nach Lübeck?
Ja, ich bin noch am Zeichnen. Ich habe mir ausgedacht, dass er diesmal, weil ja vor der Marienkirche immer das kleine Teufelchen sitzt und der Ratskeller ist ja nun geschlossen, und wer die Geschichte kennt mit dem Teufel, denkt sich, ach Mensch, ich habe gesagt, ich werde ihn mal entführen. Und diesmal wird der Wichtel mit dem Teufelchen gemeinsam die Stadt erkunden.
Interessante Geschichte, auf jeden Fall. Was verkaufst du sonst noch so auf dem Weihnachtsmarkt?
Ich mache hier hauptsächlich manuelle Druckgrafik, das heißt Radierungen, Holzschnitte, aber auch Pastellarbeiten, Linolschnitte und so weiter. Und die biete ich dort eben auch an. Aber es gibt eben auch viele kleine Sachen, Blöcke, es gibt Klappkarten mit kleinen Radierungen. Ja, so kleine Sachen eben halt.
Ina, du stellst ja schon ziemlich lange aus im Heiligen Geist Hospital, da auf dem Kunsthandwerkermarkt, seit 2009, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Dann kennst du die Atmosphäre ja da ganz genau. Wie würdest du die beschreiben, diese Atmosphäre da auf dem Kunsthandwerkermarkt im Heiligen Geist Hospital?
Ich persönlich finde die Atmosphäre dort großartig, weil ich bin jedes Jahr fasziniert von der Emsigkeit und dem Engagement der Damen von Frau und Kultur, die das ganze Jahr über diesen Markt vorbereiten.
Und die organisieren das?
Die organisieren das ehrenamtlich. Und das finde ich großartig, weil man kann sich vorstellen, wenn man einmal diesen Markt besucht hat, wie viel Arbeit es macht, diesen Markt vorzubereiten. Und es werden ja nicht nur Kunsthandwerker aus vielen Ländern eingeladen, die dort ausstellen, sondern es wird auch Gastronomie vorbereitet. Man kann dann Süppchen essen, man kann leckeren Kuchen essen, es gibt einen Glühweinstand und den beliebten Waffelstand. Und es wird auch dafür gesorgt, dass immer mal wieder Musik auftaucht. Es kommen Kinderchöre, Erwachsenenchöre, andere Musiker. Es kommen die Lucia-Sänger jedes Jahr und gehen durch alle Gänge. Das beeindruckt mich jedes Jahr wieder. Und was mich am meisten dort an diesem Markt immer wieder berührt, ist wirklich die Atmosphäre, dieses Miteinander, auch der Aussteller und das Verhältnis zu den Damen von Frau und Kultur, die sich ganz rührend um alles kümmern, und es ist alles schön geschmückt, und ja, ich finde die Atmosphäre großartig.
Und dann die Ausstellungsfläche ist ja auch ganz besonders, gerade in diesen Kabäuschen, oder?
Ja, diese Kabäuschen, man kann sich's gar nicht vorstellen. Bis in die 70er Jahre hinein des letzten Jahrhunderts wohnten da tatsächlich noch Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, weil die so relativ eng sind, ne?
Ja, ein Bett und ein kleines Schränkchen, aber man hatte eine Privatatmosphäre. Es war besser als im Langhaus in einem offenen Bettensaal zu schlafen.
Und eingerichtet wurden die ja, glaube ich, mal vor langer, langer Zeit, um Kranke und Alleinstehende da zu pflegen.
Das Heiligengeist-Hospital gibt es ja schon seit dem 12. Jahrhundert. Das ist weltweit eben halt, glaube ich, eine der ersten Einrichtungen sozialer Art. Und ja, und es wurde über Jahrhunderte betrieben für Leute, die arm sind oder krank sind, die dort gepflegt wurden oder Unterkunft bekamen. Tatsächlich gibt es diese Kabäuschen hier nicht von Anfang an, sondern die wurden erst ungefähr 1820 eingebaut. Davor war das immer ein großer Schlafsaal.
Und heute findet man in der Vorweihnachtszeit da tolle Weihnachtsgeschenke bei Musik und Waffeln. Und ist ja auch für euch spannender, mit ein bisschen Musik, als wenn ihr da einfach so rumsteht. Ne?
Ja, natürlich.
Ina, ganz lieben Dank, dass du uns hier schon so schön eingestimmt hast auf den Kunsthandwerkermarkt im Heiligen Geist Hospital. Wir freuen uns da auf dich und deine Werke. Und 11 Weihnachtswelten gibt es hier in Lübeck, das ist eine ganze Menge. Um den Überblick zu behalten, da ist ein idealer Ausgangspunkt die Tourist-Info am Holstentor. Die wird ja dann zur Weihnachtszentrale in der Vorweihnachtszeit.
Ja, das ist auf jeden Fall immer ein guter Anlaufpunkt, wenn man vielleicht das erste Mal nach Lübeck kommt und denkt, oh, 11 Weihnachtswelten, ganze Menge, wo ist denn jetzt was? Und da kriegt ihr immer alle nützlichen Informationen. Und das wollen wir uns jetzt schon mal angucken, was da schon los ist.
Danke, Ina. Wir sehen uns dann am Heiligen Geist Hospital.
Sehr gerne, ich freue mich schon.
Und wir sind schon sehr gespannt, was der Weihnachtswichtel sonst noch alles erleben wird.
Ja, da bin ich auch jedes Jahr gespannt.
Mensch, Ina, eine Frage habe ich jetzt aber noch. Wo finde ich dich denn im Heiligen Geist Hospital? In welchem Kabäuschen?
Ich bin wieder im Kabäuschen 131, ganz dicht am Waffelstand, wichtig.
Ina Fenske, da könnt ihr sie finden, Kabäuschen 131.
Wenn ihr die Waffeln riechen könnt, dann ist Ina Fenske nicht weit.
Genau so ist es. Wir sind jetzt angekommen in der Touristinformation am Holstentor Platz 1. Die Touristinformation wird jetzt gerade umgestaltet zur Weihnachtszentrale. Das sieht hier schon sehr weihnachtlich aus. Die bestimmende Farbe ist rot, Christian, oder?
Ja, und dazwischen stehen Tannenbäume und man kann Tannenbaumschmuck kaufen, aber auch Backartikel und
Kerzen natürlich. Also alles, was so mit Weihnachten zu tun hat. Thema jetzt ist hier Weihnachten und Vorweihnachtszeit.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr Fragen habt zum Thema Weihnachtsstadt des Nordens, kriegt ihr hier die Antworten. Entweder ihr fragt die freundlichen Menschen am Counter oder es gibt hier auch einen Folder zum Thema Weihnachtswelten und da findet ihr dann alles, alle nützlichen Informationen, wo ihr hingehen müsst.
Genau, vor allen Dingen die Adressen und wo die stattfinden, von wann bis wann. Das sind ja Informationen, die man braucht.
Ja. Und ihr könnt hier Weihnachten auch essen, denn in der Touristeninformation gibt es das sogenannte Schneckenhaus, ein Café, in dem jeden Tag frische Hefeschnecken gebacken werden, sehr lecker.
Und zu Weihnachten gibt es natürlich auch eine Weihnachtsedition Hefeschnecken. Einmal die Spekulatius-Schnecke, dann eine Stollenschnecke.
Und die dritte Schnecke, die ist noch ein Weihnachtsgeheimnis gewissermaßen.
Da müsst ihr vorbeikommen und sie probieren. Was es dann wird, findet ihr heraus. Die Daten für die Kunsthandwerkermärkte, die hatten wir euch ja schon genannt. Und alle anderen Weihnachtsmärkte starten hier in Lübeck am 24. November.
Ja, und wie immer, alle Infos darüber hinaus findet ihr natürlich auch im Netz. Im Weihnachtsnetz in diesem Fall.
Ja, das hast du schön gesagt. Das war Lübeck-Zwischentöne im November.
Hoffentlich seid ihr jetzt inspiriert für euren nächsten Lübeck-Bummel.
Wir hören uns dann wieder mit einer neuen Folge am 1. Dezember.
Ja, und wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach Lübeck-Zwischentöne.
Tschüss.
Tschüss.